Herzlich willkommen zu den Sendungen von Radio Prag. Wir beginnen unser Programm mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der zu Ende gehenden Woche. Das tschechische Außenministerium hat am Montag aufgrund der scharfen bilateralen Spannungen zwischen Indien und Pakistan tschechischen Touristen von Reisen in diese beiden Länder abgeraten. Eine Abberufung seiner Diplomaten, zu der sich einige andere Staaten bereits entschieden haben, sei jedoch nicht geplant, hieß es im Außenministerium. Nach dreiwöchigem Programm mit insgesamt 60 Konzerten gingen am Montag die 57. Internationalen Musikfestspiele Prager Frühling mit der 9. Symphonie von Beethoven und der Komposition Das Meer von Debussy zu Ende. Experten aus mehreren Ländern haben am Dienstag in Prag mit ihren Konsultationen über den Kampf gegen den Terrorismus begonnen. Dabei wurden unter anderem Informationen über die weltweite Migration ausgetauscht. Das Expertentreffen wurde unter anderem von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie der tschechischen Regierung organisiert. Ebenfalls am Dienstag hat Außenminister Jan Kavan 10 Persönlichkeiten und 3 Organisationen mit dem Jan Masaryk-Preis Gratis Agit für die Verbreitung des guten Rufs der Tschechischen Republik im Ausland gewürdigt. Unter den Ausgezeichneten befinden sich unter anderem der tschechische Honorarkonsular in Hamburg Robert Vogel. 3 Monate nach der viel diskutierten Absage eines Prag-Besuchs von Bundeskanzler Gerhard Schröder haben sich Bundespräsident Johannes Rau und Tschechiens Präsident Václav Havel um positive Impulse im deutsch-tschechischen Verhältnis bemüht. Die Staatsoberhäupter betonten am Mittwoch bei einem Arbeitsbesuch von Rau in Prag, dass die bilateralen Beziehungen trotz Kontroversen über die Vertreibung der Sudetendeutschen ausgezeichnet seien. Sie warnten davor, den Versöhnungsprozess mit starken Worten zu stören. Am Abend eröffneten die beiden Präsidenten eine Ausstellung im Nationalmuseum über verbotene Kunst im Ostblock. Zuvor hatten sie mit dem symbolischen ersten Spatenstich feierlich den Baubeginn für eine tschechisch-deutsche Begegnungsschule in Prag freigegeben. Ausländische Unternehmen und Investoren haben gleich zu Beginn des Gipfeltreffens der europäischen Unternehmer in Brüssel ihr überraschend großes Interesse an einem geschäftlichen Engagement der Tschechischen Republik bekundet. Zum neuen Verfassungsrichter ernannte Präsident Václav Havel am Donnerstag František Duchon. Er war zuvor als Senatspräsident des bürgerlichen Kollegiums beim obersten Gericht tätig und ersetzt den erst jüngst verstorbenen Wladimir Paul in diesem Amt. Soweit die Wochenschau.
In unserem Programm geht es weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Katrin Bock. Das Schicksal einer Familie aus Lidice steht im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe. Im Anschluss daran lädt sie Markéta Maurová in die nordböhmische Herrschaft Tollenstein ein.
Vor 60 Jahren, am 10. Juni 1942, wurde das kleine böhmische Dorf Lidice als Vergeltungsakt für das erfolgreiche Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich vernichtet. Die Männer des Dorfes wurden erschossen, die Frauen und Kinder in Konzentrationslager verschleppt, die Häuser angezündet und niedergerissen. Nichts sollte mehr an das Dorf Lidice erinnern. Wie hunderte andere ehemalige Soldaten der aufgelösten tschechoslowakischen Armee beschlossen im Dezember 1939, auch 2 junge Männer aus einem kleinen böhmischen Dorf namens Lidice ihre Heimat zu verlassen, um im Ausland gegen die Faschisten zu kämpfen. Josef Horák und Josef Stříbrný schlugen sich nach Großbritannien durch, wo sie in der RAF dienten. Unzählige Flugstunden verbrachten sie in ihren Maschinen, um so für die Befreiung ihrer Heimat von den deutschen Besatzern zu kämpfen. Eines Tages hörten sie die schreckliche Nachricht.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidic bei Kladno dem in Frage kommenden Täterkreis Unterstützung und Hilfe leistete. Die betreffenden Beweismittel wurden trotz Befragung ohne Mithilfe der Ortseinwohner.
Josef Horák und Josef Stříbrný hatten nichts mit dem Attentat auf Heydrich zu tun. Doch der Gestapo war zugetragen worden, dass man Horák nach dem Attentat in der Nähe von Lidice gesehen habe. Da das Attentat von den Großbritannien ausgebildeten tschechischen Fallschirmjägern verübt worden war, glaubte man, eine heiße Spur zu verfolgen. Eine Woche nach dem Attentat auf Heydrich fanden in Lidice die ersten Hausdurchsuchungen statt. Die Familienangehörigen von Josef Horák und Josef Strýbrný wurden verhaftet. Josefs Schwester Anna war damals 22 Jahre alt, jung verheiratet und erwartete Mitte Juni 1942 ihr erstes Kind. Die Hochschwangere und ihre Schwiegermutter durften in Lidice bleiben und erlebten dort den 10. Juni 1942. Anna Horáková Nešporová brachte in einer Gestapo-Klinik in Prag ihr Kind zur Welt.
Am 19. Juni fingen die Wehen an. Mir wurde bewusst, dass ein SS-Mann als erster mein Kind sehen wird. Da dachte ich an alle meine Lieben, biss die Zähne zusammen und brachte das Kind alleine zur Welt. Es war ein Mädchen.
Anna Horáková Nešporová sah das Kind nie wieder. Von den 105 Lidicer Kindern kehrten nur 17 zurück. Am dritten Jahrestag der Vernichtung, am 10. Juni 1945, fand an der Stelle des ehemaligen Lidices eine Gedenkfeier statt. An dieser nahmen 150.000 Menschen teil, darunter 145 Lidicer Frauen und die einzigen lebenden zwei Männer aus Lidice, Josef Horák und Josef Strýbrný. Win Plotzka Horák, die Witwe von Josef Horák, erinnert sich.
The first part was seeing only two men amongst all the women.
Es war schrecklich, nur zwei Männer zwischen all den Frauen zu sehen, die alles verloren hatten, keine Kinder, keine Männer, keine Eltern mehr hatten. Und dazu der Kontrast zu uns, eine glückliche Familie mit zwei kleinen Söhnen, das passte irgendwie nicht zusammen.
Während dieser Trauerfeier wurde feierlich der Wiederaufbau Lidices verkündet. Dazu war eigens eine Gesellschaft zum Wiederaufbau Lidices gegründet worden, deren Mitglied auch Josef Horák war. Doch nicht alle freuten sich über seine Anwesenheit. Einige der Lidicer Frauen machten ihn verantwortlich für das Schicksal ihrer Gemeinde. Am 5. Jahrestag der Vernichtung wurde der Grundstein für das neue Lidice gelegt. Bis 1959 entstand ein kommunistisches Musterdorf ohne Kirche und Kneipe. Anlässlich der Grundsteinlegung bedankte sich Josef Horák in einer Rundfunkansprache im Namen der Bewohner des alten Lidices für die Hilfe aus den USA und Großbritannien.
Das neue Lidice soll neben der Stelle, an der das alte Dorf stand, als modernstes Dorf der Welt gebaut werden. Heute hat die Gesellschaft für den Wiederaufbau Lidices begonnen, die vorhandenen Pläne in die Tat umzusetzen. Dabei wird ihr von allen Bürgern meines Landes geholfen.
Doch Josef Horák und Josef Strýbrný sollten kein Haus im neuen Lidice erhalten. Die Gesellschaft für den Wiederaufbau Lidices beschloss, dass nur Lidicer Frauen und Waisen ein Haus erhalten sollten. Offiziell wurde dies mit Geldmangel begründet. Der inoffizielle Grund war aber die Tatsache, dass die beiden Männer während des Krieges auf westlicher Seite gekämpft hatten und nun in den Augen der Kommunisten als Verräter galten. Nach der Machtergreifung der Kommunisten wurde die Situation immer unerträglicher, wie sich Win Plotzka Horák erinnert.
Actual day. Just before the election time.
Eines Tages wachte ich auf und alles war anders. Das war nach den Wahlen 1948. Plötzlich trugen die Leute im Dorf Armbinden, einige sogar Waffen und begannen uns auf der Straße zu beschimpfen, als Kapitalisten und Verräter. Ich spürte schon vorher, dass wir nicht richtig willkommen waren, dass die meisten uns nicht wollten, aber das Verhalten war ein Schock.
Win kehrte kurz darauf mit den ihren beiden Söhnen nach England zurück. Etwas später folgte auf illegale Weise ihr Mann. Dieser kam bereits im Januar 1949 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Seine Schwester, Anna Horáková Nešporová, durfte nicht zu seiner Beerdigung. Außerdem wurde ihr der Kontakt zu ihren Verwandten in England verboten, bis 1989. Ihr Neffe, Josef Horák Junior, fasst das Schicksal seiner Tante kurz und bündig zusammen.
Während des Krieges hat Anna dank der Deutschen alles verloren. Das Einzige, was ihr noch blieb, war ihr Bruder. Und den haben ihr die Kommunisten genommen.
Josef Horák ist nach 1948 in England aufgewachsen und spricht kein Tschechisch mehr und fühlt sich, dank der Kommunisten, um einen Teil seines Lebens und seiner Familie beraubt. Zum 60. Jahrestag der Vernichtung will Horák nächste Woche nach Lidice kommen und dort seine Tante Anna besuchen. Das erste Mal nach über 40 Jahren kehrt er 1992 in das Heimatdorf seines Vaters zurück. Dieses hat inzwischen die beiden überlebenden Männer rehabilitiert. 1992 wurde die Straße der Roten Armee in Strýbrnýstraße umbenannt. Die nach dem ersten kommunistischen Innenminister benannte Straße trägt nun den Namen von Josef Horák. Auch Josef Tschribeny hatte kein Glück in seinem Leben. Wie hunderte andere ehemalige Soldaten, die auf Seiten der Westalliierten gekämpft hatten, wurde auch er nach der Machtergreifung der Kommunisten aus der Arbeit entlassen, verhaftet und verurteilt. Nach einigen Monaten Gefängnis wurde er entlassen, arbeitete als Arbeiter in einer Fabrik und starb 1976, vergessen und verlassen. Nidice selbst wurde zwischen 1947 und 1949 als mustergültiges kommunistisches Dorf wieder aufgebaut. Bald begannen die 1948 an die Macht gekommenen Kommunisten, Nidice für ihre Zwecke zu nutzen. Jedes Jahr im Juni fanden hier Massenveranstaltungen statt, bei denen Reden gegen Kapitalisten und Imperialisten geschwungen wurden. Die Lidicer Frauen aber wurden zu kommunistischen Vorzeigefiguren degradiert, die bei keiner staatlichen Feierlichkeit fehlen durften. Lidice selbst verkam zu einem kommunistischen Denkmal. Ein Beigeschmack, der auch 12 Jahre nach der Samtenen Revolution noch an ihm haftet. Nach 1989 wurden die meisten Gelder für die Instandhaltung der Gedenkstätte gestrichen. Diese verfiel langsam, bis die Regierung dieses Jahr endlich aufwachte und sich des vernachlässigten Zustandes bewusst wurde. Noch ist Lidice auf der Suche nach einer neuen Identität, doch eigentlich braucht es keine Propaganda. Wer einmal dort war und das leere Tal gesehen hat, in dem einstmals ein Dorf stand, der vergisst dies nie wieder. Das war's auch schon für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Katrin Bock.
Radio Prag veranstaltet einen Hörerwettbewerb. Das Thema des Wettbewerbs ist Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, deren Name auch in dem Titel unserer Sendestation und unseres Wettbewerbssponsors Staropramen, das Bier aus Prag, enthalten ist. Ihre Aufgabe ist es, in einem kurzen Text auf die folgende Frage zu antworten. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Die originellste Antwort belohnen wir mit einem einwöchigen Aufenthalt für 2 Personen in der Tschechischen Republik inklusive Anreisekosten. Ein Rückflugticket aus der Hauptstadt Ihres Herkunftslandes, das die tschechische Fluggesellschaft CSA zur Verfügung stellt. Den einwöchigen Aufenthalt sponsert Staropramen, das Bier aus Prag. Im Rahmen des Aufenthaltes findet auch ein Besuch in der Prager Brauerei sowie bei Radio Prag statt. Weitere 50 Gewinner erhalten Souvenirs von Radio Prag, T-Shirts, Reisetaschen etc. Die 12 besten Antworten werden mit einem tragbaren Rundfunkempfänger belohnt. Außerdem kann sich jeder, der eine Antwort schickt, auf ein kleines Souvenir freuen. Bitte senden Sie Ihre Antworten bis zum 16. Juni 2002 an die Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik oder per E-Mail an cr@radio.cz. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in der Sendung vom 30. Juni bekannt gegeben. Über den Verlauf des Wettbewerbs werden wir Sie in der regelmäßigen Sendereihe Hörerforum informieren. Und zum Schluss noch einmal die Wettbewerbsaufgabe. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Der Einsendeschluss ist der 16. Juni 2002.
In der heutigen Touristensprechstunde werden uns unsere Schritte in den nördlichsten Winkel Böhmens führen. Wir besuchen den Schluckenauer Zipfel, der sich tief bis in das sächsische Gebiet hineingräbt. Gerade dort wurde vor einem Jahr ein selbstständiger Staat, die sogenannte Herrschaft Tollenstein, ausgerufen. Sie wurde nach einer der Dominanten der dortigen hügeligen Landschaft benannt, der Burg Tollenstein. Tollenstein, heute nur noch eine Burgruine, ragt auf 2 Felsenriffen über den grünen Hänger empor und bietet einen wunderbaren Ausblick auf die Herrschaft. Ihre Begleiter auf der Wanderung sind Markéta Maurová und Lothar Martin.
Touristensprechstunde. Die Wachtburg Tollenstein, am Handelsweg zwischen Prag und der Lausitz gelegen, ist durch die Befestigung von 2 Felsenklippen entstanden. Sie wurde 1337 zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Der Zittauer Chronist Johann von Guben schrieb damals über ihre Entstürmung durch das Heer des Lausitzer Sechsstädtebundes. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde die Burg bereits zu jener Zeit zum Zentrum der Herrschaft Dollnstein. Dazu gehörten 1451 auch schon die Städte Rumburg, Warnsdorf und Krasna-Lipa-Schönlinde sowie die Herrschaft Schluckenau. Im Juni 1463 befahl König Georg von Podjebrad, die Burg zu erobern, was dann auch geschah. 1481 kaufte der sächsische Adelige von Schleinitz die Burg nebst Herrschaft. Seine Nachkommen verließen sie jedoch 70 Jahre später. Anfang des 17. Jahrhunderts war die Burg schon völlig verödet. 1642 während des Dreißigjährigen Krieges wurde sie vom schwedischen General Wrangel belagert und niedergebrannt. Daraufhin wurde die Burg nie mehr wieder aufgebaut, sondern vielmehr als Quelle für Baumaterial abgetragen. Im 19. Jahrhundert mietete Johann Josef Münzberg die verlassene Burgruine und richtete dort ein Gasthaus ein. 1847 verband man die beiden Klippen mit einer Brücke. Das Gasthaus mitsamt einem kleinen Museum wurde noch bis Ende 1977 betrieben, danach stand es leer. Seit 1996 gelang es dank der Initiative von einigen Enthusiasten aus der Umgebung, erneut Interesse für die Burgruine zu wecken. Man kann die Ruine inzwischen wieder besuchen und in deren Bastei entstand Raum für eine Freilichtbühne. Gerade dort wurde vor einem Jahr auch die neuzeitliche Herrschaft Dollnstein gegründet. Eine der wichtigsten Personen, die sich um deren Entstehung verdient gemacht haben, ist der Bürgermeister des unter der Burg liegenden Städtchens Jiřetín pod Jedlovou St. Georgenthal, Josef Zoser.
Die Herrschaft Dollnstein entstand im letzten Jahr durch einen Erlass auf der Burg Dollnstein. Dieser Tat ging aber ein Beschluss der Bürgermeister und die Gründung der Mikroregion Dollnstein voraus. 8 Gemeinden aus der Umgebung, und zwar Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Šipska, Jiřetín pod Jedlovou, Krásná Lípa, Rybniště und Warnsdorf, haben sich geeinigt, den Reiseverkehr gemeinsam zu fördern. Wir haben uns gesagt, dass die nordböhmische Region außer Acht gelassen wird. Es gibt hier aber die wunderschöne Landschaft des westlichen Teils des Lausitzer Gebirges und des Nationalparks Böhmisch-Sächsische Schweiz mit vielen historischen Denkmälern, aber auch touristischen Attraktionen. Zudem bieten wir eine insgesamt 260 Kilometer lange Trasse für Fahrradtouren an.
Als Gründungsdatum der Herrschaft gilt der 2. Juni 2001. Damals wurde auf dem Hof der Burgruine Dollnstein unter Anwesenheit von Bürgermeistern der Region die Dollnsteiner Herrschaft auf dem Gebiet des Schluckenauer Zipfels feierlich ausgerufen. Jeder anwesende Bürgermeister, gekleidet in ein historisches Kostüm, legte dem Herrschaftsbesitzer den Eid des Gehorsams ab. Dies alles hätte für die Besucher der Region jedoch nur wenig Bedeutung. Für sie ist es aber wichtig, dass gleichzeitig der Wettbewerb Wanderung um die Dollnsteinherrschaft ausgerufen wurde.
Unser Wanderer, der die Region besucht, kauft sich eine Karte mit einem Wanderpass. Sein Ziel soll es sein, möglichst viele Stempel in den Pass zu kriegen. Diese bekommt er in allen Einrichtungen, die durch ein gelb-schwarzes Banner gekennzeichnet sind.
Die Spielregeln sind ganz einfach. Wenn Sie den Wanderpass kaufen, erhalten Sie auch eine Karte, auf der durch ein Banner mit dem Räuber Wille, einem Patron des Spiels, bestimmte Orte und Stellen bezeichnet sind, die Sie beim Wandern besuchen können. Wenn Sie dort etwas bezahlen, die Eintrittskarte, einen Imbiss oder dergleichen, bekommen Sie einen Stempel in den Pass. 12 verschiedene Stempel auf einer Seite des Passes werden in einem Mauthaus der Herrschaft mit 2 Kreuzen belohnt. Die Kreuze werden dann für kleine Souvenirs getauscht, wie zum Beispiel den Dollnsteiner Groschen, Lausitzer Kräuterschnaps, genannt auch Willis Tropfen, T-Shirt mit dem Dollnstein-Motiv und andere mehr.
Mit der Gründung der Herrschaft vor genau einem Jahr wurde eine Tradition der Dollnsteiner Feiern gegründet, die am 1. Juni dieses Jahres erfolgreich fortgesetzt wurde. An jenem Tag wurde die Herrschaft sogar erweitert, und zwar auch über die deutsch-tschechische Grenze hinaus. Als einer der ersten sächsischen Orte schloss sich ihr das an der Grenze gelegene Seifhennersdorf an.
Und wie sie nun aus einem Gespräch mit Heiner Haschke, dem Leiter des Karasek-Museums und der Touristeninformation in Seifhennersdorf erfahren, entstand diese Verbindung nicht zufällig. Als ich mit ihm gesprochen habe, trug Herr Haschke gerade ein historisches Kostüm und gab sich für den eben bereits genannten Räuber Karasek aus.
Ja, wir sind eigentlich recht froh, dass wir an diesem Spiel mit dran teilnehmen können. Denn früher wurde ja auch vom Dollenstein aus das kleine Städtchen Seifhennersdorf beherrscht. Denn Berger von der Tuva war ja damals dieser große Herrscher hier in der Region. Und wir haben auch heute noch in unseren Stadtwappen seine gekreuzten Eichenzweige drin. Und da wir schon sehr lange mit dem Thema Räuber arbeiten in Seifhennersdorf, sind wir natürlich froh, dass wir uns diesen großen, umfangreichen Räuberspiel anschließen können. Die genauen Bedingungen kenne ich jetzt auch noch nicht im Detail. Aber auf jeden Fall besitze ich schon seit vorigem Jahr selbst diesen Wanderpass in der Dollensteiner Region, habe auch schon viele Stempelpunkte angelaufen und habe natürlich dabei sehr viele reizvolle Ecken hier gerade im Dollensteiner Gebiet, aber auch runter in die böhmische Schweiz entdeckt. Also viel Natur pur und für einen Naturfreund das Erlebnis.
Und wie wird sich Seifhennersdorf daran beteiligen?
Wir schließen uns praktisch diesem Spiel an. Und die Touristinformation, das Karasek-Museum, wird also ein Stempelpunkt werden, ein wichtiger Anlaufpunkt innerhalb dieses Spieles.
Sie haben gerade das Karasek-Museum erwähnt. Wer war dieser Karasek?
Ja, der Räuberhauptmann Karasek ist also ein ganz legendärer Räuberhauptmann hier im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet. Ursprünglich ist er 1764 in Prag geboren, hat dann später Tischler und Fleischer gelernt und später verschlug es ihn in die südliche Oberlausitz. Genauer gesagt in die böhmische Enklave von Niederleutersdorf. Und von da aus hat er seine Raubzüge ins Sächsische und Böhmische unternommen. Aber er hat nicht alle Leute überfallen. Er ist also keiner gewesen, der Überfälle auf Wegen oder in Kirchen gemacht hat, sondern er hat vor allen Dingen sehr wohlhabende, aber auch sehr geizige Leute ausgeraubt. Und da auch einen kleinen Teil der Beute manchmal so einen armen Leineweber gegeben hat, bildete sich dann die Legende heraus, ach, der Karasek, das war doch der, der den Reichen nahm und den Armen gab. Das meiste habe ich mir natürlich selber in die eigene Hosentasche gesteckt.
Werden sich auch andere sächsische Städte oder Orte dem Spiel anschließen?
Ich bin davon überzeugt, dass in der nächsten Phase werden noch viele Orte dazustoßen. Also wir sind erst einmal die Vorhut, aber wir freuen uns, dass wir auch als Erste dabei sein dürfen.
Als Patron und Beschützer der Wanderer gilt aber nicht der Raubritter Karasek, sondern der brave Räuber Wilder oder Willi. Warum gerade dieser Räuber? Davon erzählt die folgende Sage.
Schon in den früheren Zeiten der Herren Berger von Duba im 15. Jahrhundert und vielleicht auch früher, bis wohin die schriftlichen Quellen reichen, lag ein wildes und unbezähmbares Land rund um die Burg Tollenstein, das als Zufluchtsstätte vieler Raubritter diente. Sie hausten und versteckten sich dort mit den verschiedensten Absichten. Genannt seien hier zum Beispiel der im Jahre 1740 in Heinsbach-Lipowa hingerichtete Jakob Rauschner von Wolfsberg, der im Jahre 1747 zum Tode am Galgen verurteilte Fridolin Rauch von Klein-Stoschez oder aber der Daubitzer Karl Stöltner und schließlich einer der bekanntesten Räuber dieser Wälder, Johann Karasek, der 1809 im Dresdner Gefängnis verstorben ist.
Du Pilger, hab aber keine Angst auf deinen Wegen, denn wisse, dass einer dieser Ritter, allerdings ein nicht so bekannter, der Räuber Wilder war. Über sein Leben ist uns nur wenig bekannt und Geschichten über ihn sind nur mündlich überliefert. Er sei menschenscheu gewesen, aber auch eine Frohnatur mit Sinn für allerlei Spitzbübereien, wie er mit den hier rein zufällig wallenden Bergern angestellt hat. Willi lebte zu Ende des 19. Jahrhunderts. Angeblich hat er als einziger Mensch die Stelle des geheimen Schatzes, einer Truhe voller Kreuze und Groschen, gekannt, der auf der Burg Tollenstein verborgen gewesen sein sollte. Über sein Ende wissen wir nichts, seinen Geist aber treffen wir bis heute an vielen Orten und Stellen der Tollensteiner Herrschaft an. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere heutige Sendung können Sie als Einladung in die Herrschaft Tollenstein an der böhmisch-sächsischen Grenze betrachten. Viel Spaß bei der Wanderung wünschen Ihnen
Lothar Martin
und Margareta Maurova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.